Werte Hörer, wer spielt mitten in einer Stromnotlage Tennis? Was wird aus den stillgelegten Nord Stream Pipelines und warum ist der Silberwert in kurzer Zeit so stark gestiegen? Dies und vieles mehr haben wir in dieser Woche mit unseren Gästen besprochen. Mein Name ist Robert Meyer und ich begrüße Sie zum Wochenrückblick hier beim Kontrafunk. Staatsanwälte in Deutschland sind weisungsgebunden. Nicht nur gegenüber ihren Vorgesetzten, also den Ober- und Generalstaatsanwälten, sondern auch gegenüber den Justizministern von Bund und Ländern. Das ermöglicht eine politische Einflussnahme auf diese Richter und zeigt ihre Abhängigkeit in Bezug auf strenge Berufshierarchien. Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau beurteilte den deutschen Sonderfall.
Ursprünglich war es kein deutscher Sonderfall und es entspricht durchaus der kontinentaleuropäischen Tradition, dass man die Staatsanwaltschaft ganz einfach als staatliche Behörde, also als Teil der Exekutive, begreift, die insofern auch in der Weisungshierarchie drinsteckt. Dazu muss man sehen, wir stellen uns die Weisungshierarchie spontan sehr autoritär vielleicht vor, das ist sie ja manchmal auch, aber durch die Weisungshierarchie wird ja eben auch eine Rückbindung an die demokratische Legitimation geschaffen, weil ja der Minister, der Justizminister, der ganz an der Spitze steht, irgendwo demokratisch legitimiert ist, wenn eben auch nicht unmittelbar. Und deswegen war die kontinentaleuropäische und auch deutsche Vorstellung immer tendenziell die, dass es zwar eine richterliche Unabhängigkeit gibt, aber eben keine Unabhängigkeit der Justiz überhaupt. Die Staatsanwälte sind Beamte und sind insofern in einer Weisungshierarchie drin. Allerdings ist dieses System nun unter Druck geraten. Es wird in immer mehr auch europäischen Staaten reformiert. Zuletzt hat man sich gerade in Österreich zum Beispiel entschlossen, die Beaufsichtigung der Staatsanwaltschaften durch den Justizminister durch eine Art Selbstverwaltungssystem zu ersetzen, wo eben besonders hohe Staatsanwälte an der Spitze stehen, die aber nicht unmittelbar vom Ministerium irgendwie angewiesen werden könnten. Dass die demokratische Legitimationskette, die den Justizminister eben auch legitimiert, dass die problematisch sein kann, das hat sich ja insbesondere an Fällen gezeigt, wo die strafrechtlichen Ermittlungen die Politik selbst betroffen haben. Da gab es zum Beispiel vor einiger Zeit, 2010 in Rheinland-Pfalz mal einen Fall, da hatte die CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag sich wohl klar rechtswidrig verhalten. Sie hatte nämlich einen Flyer, der für den CDU-Wahlkampf verwendet werden sollte, aus Fraktionsmitteln bezahlt. Das ist sicherlich rechtswidrig, verstößt gegen das Parteiengesetz und das Fraktionsgesetz. Aber ob das auch eine Straftat gewesen sein könnte, das war zunächst mal eine völlig offene Frage. In dieser Situation hat dann der SPD-Justizminister von Rheinland-Pfalz seine Staatsanwälte angewiesen, gegen CDU-Politiker auch wegen Untreue zu ermitteln. Das galt damals als Skandal.
Was, wenn die AfD den Justizminister stellt?
Wenn es irgendwo in einem Bundesland, Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern, eines Tages einen AfD-Justizminister geben sollte, dann würden sich dieselben Schwierigkeiten stellen, die sich auch herkömmlich immer schon stellen. Es gibt hier ein natürliches Spannungsverhältnis. Denn von Hause aus ist natürlich jeder Staatsanwalt dem Legalitätsprinzip verpflichtet, 152 Absatz 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes. Das heißt, der Staatsanwalt muss wegen Straftaten ermitteln und er muss Straftaten anklagen, wenn er zu der Überzeugung gelangt, dass es sich um Straftaten handelt. Das heißt, dass eine gerichtliche Verurteilung wahrscheinlich erscheint. Dabei hat er sich natürlich nicht an seinem privaten Geschmack zu orientieren, sondern an der obergerichtlichen und höchstrichterlichen Rechtsprechung. Gleichzeitig gilt, dass jeder Staatsanwalt in seiner Beurteilung, was er nun tun will und was nun das Richtige ist, eben nicht frei ist, sondern seinen Vorgesetzten zu gehorchen und zu folgen hat. Das ist ein natürliches Spannungsverhältnis. Und wenn jetzt mal in ganz praktischer Hinsicht ein AfD-Justizminister bestrebt wäre, sagen wir mal in seinem Bundesland, die Verfolgung wegen so umstrittener Straftatbestände wie etwa Volksverhetzung, 130 Strafgesetzbuch oder auch diesem berühmten Verwenden von Kennzeichen, 86a Strafgesetzbuch. Das sind ja beides Sachverhalte, der eine wie der andere, die eben schon gesetzlich zwar verboten sind und die auch für Straftaten erklärt sind durch das Strafgesetzbuch, das eben auf Bundesebene gilt, wo sich aber zugleich ja in der Vergangenheit doch immer wieder gezeigt hat, dass diese Delikte missbraucht werden von Strafverfolgungsbehörden. zum Beispiel um weithin grundlose Hausdurchsuchungen anzuordnen. Und wenn also da jetzt ein AfD-Justizminister versuchen würde, seine Staatsanwälte dazu anzuhalten, sagen wir mal bei der Verfolgung speziell solcher politischen Taten, einen zurückhaltenden Kurs einzuschlagen, einen Kurs, der stärker auch die Meinungsfreiheit der Bürger mit einbezieht, einen Kurs, der sozusagen den Grundsatz in dubio pro libertate anwendet, dann entstünde ein Spannungsverhältnis. Die Staatsanwälte müssten nach wie vor sagen, na ja, aber wenn wir glauben, nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung ist eine Tat zu verfolgen, dann müssten wir eigentlich anklagen, sonst müssten wir ja Unrecht tun. Ich würde jedem AfD-Justizminister, den es künftig mal geben wird, ganz allgemein raten, von einem Weisungsrecht gegenüber Staatsanwälten in besonderen Einzelfällen, also von der Ausübung dieses Weisungsrechts, tunlichst abzusehen und nach Möglichkeit diesen Konflikt nicht erst entstehen zu lassen.
Am 6. Januar trafen sich Vertreter aus ganz Europa, die sich selbst den Namen Koalition der Willigen gegeben haben, in Paris, um erneut über den Frieden in der Ukraine zu beraten. Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, gab kürzlich an, 90% eines möglichen Abkommens seien fertiggestellt. Kann 2026 ein Frieden für die Ukraine kommen? Und wie wird der Krieg jetzt im Winter bei der Bevölkerung in Moskau wahrgenommen? Ralf Bossert, Oberstleutnant AD im Generalstab der Schweizer Armee, analysierte die Lage.
Eine sicherheitspolitische und auch eine militärstrategische Analyse der vorliegenden Friedenspläne derzeit der Administration Trump sowie der europäische Gegenvorschlag der sogenannten E3, das heißt Deutschland, Frankreich und Großbritannien, muss eigentlich zu einem überwiegend pessimistischen Ergebnis in Bezug auf die Chancen eines Friedens in der Ukraine kommen. Beide Ansätze scheinen mir strategisch unausgereift, da fehlt vieles. Ignorieren zentrale Sicherheitsinteressen sowohl der Ukraine als auch Russlands und dienen wohl eher innen- und bündnispolitischen Interessen als einer nachhaltigen Friedensordnung. Der Ukraine-Krieg kann ja nur vor dem Hintergrund langfristiger sicherheitspolitischer Entwicklungen in Europa verstanden werden. Die NATO-Osterweiterung seit den 1990er Jahren ignorierte russische Sicherheitsbedenken schon beinahe systematisch, obwohl Moskau diese früh und wiederholt artikulierte. Dazu kommen historische Traumata seitens der Russen, die bis heute das strategische Denken Russlands prägen. Ein möglicher NATO-Beitritt der Ukraine würde aus russischer Sicht eine existenzielle Bedrohung darstellen und Russland versuchte daher, diesen durch politische Mittel und später auch militärisch zu verhindern. Die Unterstützung der Rebellion im Donbass diente ja eben diesem Zweck und die Minsker Abkommen, die ja eigentlich eine Resolution des UN-Sicherheitsrats darstellen, ebenfalls. Der Westen hat durch seine wiederholten völkerrechtswidrigen oder zumindest umstrittenen Militärinterventionen in den vergangenen 25 Jahren seine Glaubwürdigkeit als Schiedsrichter verloren. Besonders kritisch sehe ich die Vorschläge, wonach die ukrainische Armee auf bis zu 800.000 Soldaten aufzurüsten sei, ohne dass diese in ein tragfähiges System von Rüstungskontrolle und Vertrauensbildung eingebettet wird. Und das wäre eine gemeinsame Aufgabe der Europäer und der Amerikaner. Denn eine solche Armee ist für die Ukraine finanziell nicht tragbar und wäre abhängig von Finanzierung aus dem Westen. Sie würde ferner Russland zu dauerhafter militärischer Gegenrüstung zwingen, mit allen Gefahren, die daraus entstehen. Mir scheint, derzeit geht die Idee umher, man wolle die Ukraine als Bollwerk gegen Russland nutzen. Und das dient wohl vor allem westeuropäischen Machtinteressen, dient westeuropäischer Kräfteprojektion. Dazu kommt die Vernachlässigung zentraler Elemente der Minsker Abkommen in beiden Friedensplänen, die vorgelegt wurden. Dazu gehören Amnestie, Verfassungsreform und Minderheitenrechte. Da kommt dann noch seitens der Ukraine die Verfolgung mutmaßlicher Kollaborateure dazu, nationalistischer Fanatismus und die ungelöste Sprachenfrage. All das wäre ein Paket, das gemeinsam anzupacken wäre.
Welche Chancen es im Iran auf politische Veränderungen gibt und wie die aktuellen Demonstrationen einzuordnen sind, erläuterte die iranische Frauenrechtlerin Monireh Kazemi. Wie hat sich die Situation im Iran seit den 80er Jahren verändert?
Jeden Tag verschlechtert, vor allem wirtschaftlich. Und wenn es an den Menschenrechten und an dem auch sogar Umweltschutz geht, jeden Tag schlechter. Die Menschen wurden immer durch Reformen, sogenannte Reformen oder sogenannte Zivilgesellschaft enttäuscht worden und haben immer in falsche Gruppierung einfach Hoffnung gesetzt und dass man jedes Mal merkt, dass es nicht zu Reformen kommt, diese Regierung oder dieses System überhaupt, oder zu einigermaßen bessere Lage zur Bevölkerung. Deswegen wird man immer, wenn man enttäuscht ist, immer lauter und lauter. Im Scharia-Gesetz hat also ganz brutale, schlechte Wirkung auf Frauenrechte, Menschenrechte, Kinderrechte und so weiter. Aber das muss man dann in Ganzheit sehen. Also Scharia-Rechte bedeutet, wenn man gegen dieses Gesetz, dieses System ist, dann ist man eine sozusagen gegen Gott und gegen Koran und gegen Prophet und gegen Heiligen und so. Und das dann darf nicht leben oder darf nicht frei sein. Diese Ganzheit muss man sehen, dass die Frauen große Opfer oder erste Opfer dieses Systems sind, ist doch klar, weil sie keine Scheidungsrechten haben, keine Sorgerechte für Kinder haben können, dass die Männer vier Frauen heiraten können und die nicht zu sagen, dass die Frauen nicht gleiche Erbrecht haben wie Männer und so weiter, als zweite Klasse gesehen werden und eine sogenannte Gender-Apartheid einfach in der Gesellschaft Fuß fasst, ist eine Seite, aber muss man die ganze Ganzheit sehen. Das ist alle politische, soziale, kulturelle, auch Alltagsebene, man muss mit diesem System sich konfrontieren. Seit ungefähr 10 Tagen waren die Bazarhändler. Und warum? Weil wegen politischer Entscheidungen von Machthaber, unter anderem weil israelfeindlich und mit Westen immer konfrontieren, wurde durch Sanktionen und immer die Regierung vor Propaganda, vor Vertreterkriege, vor Terror und so weiter Geld ausgegeben hat, einfach eine wirtschaftliche miserable Lage entstanden und vor allem, weil Währung hat sich vor allem letzten Monaten dermaßen sich verschlechtert gegenüber Dollar und die Händler können nicht. Und die Bevölkerung wurden auch verarmt. Die können auch nicht einkaufen. Also Einkaufskraft ist das ganz brutal verschlechtert, dass die Händler überhaupt keine Hoffnung haben, dass sie halt was gewinnen können. Und das muss man sagen, sehen auch, dass viele auch verschuldet sind, weil die Bevölkerung sind sowieso unzufrieden. Also wenn es um Lehrer geht, wenn es um Arbeiter geht, wenn es um Frauen, Jugendliche, Studenten, allen Schichten Unzufriedenheit beherrscht, die haben auch auf die Straße gekommen und die haben auch ihre Forderungen. Und am Ende ist immer die, sage ich, Sprache der Straße immer radikalisiert und mittlerweile ist gegen Regierungen und wird geschrien, Tod der Diktator und Tod Khamenei und die Bevölkerung schreit nach Wechsel. Die Bevölkerung schreit nach Abkehr von islamischer Staat.
Die wunderschöne Gemeinde Grand-Montana im französischsprachigen Teil des Schweizer Kantons Wallis wurde in der Silvesternacht 2025 Ort einer Tragödie. In der Bar Le Constellation brach während einer Neujahrsfeier ein Feuer aus, bei dem etwa 40 Menschen ums Leben gekommen sind. Viele von ihnen waren Jugendliche. Über den aktuellen Stand der Ermittlungen berichtete der Journalist Philipp Gut.
Die Ermittlungsbehörden, die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, diese Ermittlungen führt, geht von einer sehr starken Hypothese aus, die auch genährt wird durch verschiedene Videoaufnahmen dieses Unglücks, nämlich derart, dass man da an Champagnerflaschen pyrotechnische Gegenstände, eine Art Wunderkerzen befestigt hat, das sieht man auf diesen Bildern, und dass diese Flaschen mit diesen entzündlichen, mit diesen brennenden Materialien dann eben sehr nahe an die Decke gehalten worden sind und dass danach diese Decke in Brand gesteckt worden ist. Dadurch später habe es dann einen sogenannten Flashover gegeben, also ein sehr schnelles Übergreifen des Brandes auf alle brennbaren Gegenstände in der Bar. Also das ist die Hypothese, die die Ermittlungsbehörden derzeit verfolgen, auch aufgrund der Aufnahmen, die unter anderem in Social Media aufgetaucht sind, aber auch auf Handys, die die Behörden sichergestellt haben. Das ist etwas vom Verrücktesten eigentlich an diesem Vorfall. Man sieht auf Videos, jemand macht ja auch dieses Bild, davor sind dann wieder andere Jugendliche oft. Das sind also unter diesen Toten, sind mehr als die Hälfte sind Minderjährige. Auch das ist natürlich ein problematischer Punkt, dass Minderjährige überhaupt Zugang zu dieser Bar hatten. Es gilt da eine Altersbegrenzung im Wallis für solche Etablissements von 16 Jahren. Also auch da sind Fragezeichen zu setzen. Aber zurück zu der Frage, man sieht dann also, wie Jugendliche das noch filmen, weiter singen, weiter hüpfen und zum Teil eben schon die Handys auf die Decke richten. Jemand geht dann hin mit einem Tuch und versucht, den Brand so zu löschen, aber viele machen einfach weiter. Also es ist schon sinnbildlich natürlich auch für unsere Zeit, dass man alles irgendwie vermittelt durch Bildschirme, durch eben die sozialen Medien wahrnimmt, dass man auch die Realität so wahrnimmt. Und das ist etwas vom Verrücktesten, vom Anrührendsten, aber auch Verstörendsten natürlich auch, dass diese Jugendlichen einfach weiter die Kamera quasi auf die Katastrophe halten, dass es ihnen nicht in den Sinn kommt, sich in Sicherheit zu bringen oder anderen zu helfen. Wenige Augenblicke später ist ja dann die Katastrophe losgebrochen, wie man jetzt weiß. Also das sind schon sehr verstörende Aufnahmen, die man hier hat. Was man bis jetzt schon weiß, auch aufgrund verschiedener Recherchen, ist, dass es schon auch Missstände gab in dieser Hinsicht. Also der Notausgang war nicht wirklich gut zugänglich. Es ist auch die Rede von verengten Ausgängen. Jetzt schon scheint es offensichtlich zu sein, dass da nicht alles richtig war, nicht rechtens war, sonst wäre es vermutlich auch nie so weit gekommen. Sogar der Betreiber selbst hat gesagt, dass er in 10 Jahren nur 3-mal kontrolliert worden sei. Offensichtlich ist das relativ lasch gegangen. Es gibt auch eine Facebook-Seite, wo man sieht, dass bei der Einweihungsfeier auch lokale Behörden, Politikvertreter zugegen waren. Also irgendwie scheint das ein enges Verhältnis gewesen zu sein, auch zwischen den Behörden. Und auch das muss natürlich genauestens untersucht werden, ob hier die Vorschriften einerseits nicht eingehalten worden sind und andererseits, ob eben auch die Behörden vielleicht viel zu wenig kontrolliert haben. Die Frage ist natürlich auch, haben sie auch Alkohol ausgeschenkt bekommen? Das wäre eine nächste nicht legale Vorgehensweise der Betreiber natürlich. Es ist auch bekannt, Jugendliche haben sich dazu geäußert, dass schon im Vorfeld, dass nicht nur jetzt in diesem Moment dieser Katastrophe, dass eben auch schon früher da Jugendliche relativ leicht Zugang hatten, auch Minderjährige. Also offensichtlich hat man auch das nicht wirklich geprüft. Da scheint wirklich einiges schiefgelaufen zu sein.
Infolge des größten Anschlages auf die Stromversorgung in Deutschland nach der Wiedervereinigung entspann sich ein skurriles Verwirrspiel um die Bekennerschreiben der sogenannten Vulkangruppe. Das erste Schreiben wurde auf der linksradikalen Plattform Indymedia veröffentlicht, das zweite folgte als Reaktion auf die linke Verschwörungstheorie, Russland hätte seine Finger im Spiel, und das am Mittwoch veröffentlichte dritte Bekennerschreiben gab nun an, die Vulkangruppe habe mit dem Stromausfall rein gar nichts zu tun. Es handle sich somit um eine False Flag. Sanktion. All das wirft Fragen auf. Zum Beispiel, ist der Stromausfall das Werk von Linksradikalen oder das eines Geheimdienstes? Der frühere Chef des Deutschen Bundesamtes für Verfassungsschutz, Hans-Georg Maaßen, teilte mit uns seine Expertise. Wie glaubwürdig sind die vorliegenden Bekennerschreiben?
Seit 2011 ist diese sogenannte Vulkangruppe durch Anschläge aufgefallen. Zunächst nannte sie sich nicht Vulkangruppe, sondern hatte sich nach isländischen Vulkannamen benannt, wie Hekla und andere, in Erinnerung an den Jökull, den Namen kann ich kaum aussprechen, der 2010 durch eine Eruption im gesamten Flugfeld, ich sag mal, auf der nördlichen Hemisphäre lahmgelegt hatte. Und das Ziel dieser Vulkangruppe war es gewesen, auch das öffentliche Leben, die Infrastruktur in Deutschland lahmzulegen. Zunächst mal hatten sie sich nach isländischen Vulkanen benannt, hatten kleinere Anschläge auf S-Bahn-Stromverteilungsanlagen in Berlin begangen, bevor sie dann zu den größeren Anschlägen übergingen und sich dann nicht mehr nach einem Vulkan benannten, sondern die Vulkangruppe nannten. Es passt einfach in die bisherige Strategie dieser Vulkangruppe hinein. Anschläge auf kritische Infrastrukturen, Stromverteilaktionen, Stromverteiler zu machen, Hochspannungsleitungen zu begehen, auf Bahn und S-Bahn Stromführungen zu machen. Die haben ein unglaubliches professionelles Detailwissen darüber, wie man es macht, und haben das immer fortgesetzt. Also ein Anschlag wie der vom vergangenen Wochenende im Südwesten Berlins, das können nicht Amateure machen, sondern es müssen Leute sein, die sich professionell mit der Thematik beschäftigt haben und die auch wissen, wie man die Infrastruktur lahmlegen kann. Denn so dilettantisch arbeitet auch die deutsche kritische Infrastruktur nicht, dass sie es zulässt, dass simple Anschläge diese kritische Infrastruktur lahmlegen. Es müssen Leute sein, die was davon verstehen. Man muss schon Detailwissen haben, um zu wissen, wie kann man einen Stadtteil lahmlegen? Wo sind die jeweiligen Knotenpunkte? Wo laufen Kabel zusammen? Das kann man nicht aus einem Stadtplan, aus dem Internet so herausbekommen. Dann muss man wissen, wie geht man ran? Welche Kabel sind die Kabel, die man im Grunde genommen zerstören muss? Ich will nicht sagen, dass man Ingenieurwissen haben muss, aber man muss sich mit der Materie schon eingehend beschäftigt haben. Das macht nicht der Freizeitterrorist, sondern das machen Leute, die sich mit dieser Thematik über Jahre beschäftigt haben. Man darf die linksextreme Szene nicht unterschätzen. Sie hat ein hohes Know-how in einer Reihe von Bereichen sich erarbeitet. Denken Sie allein an Kryptokommunikation, in der Abschottung ihrer eigenen Netzwerke. Zum Beispiel bei links unten in die Media, das war ein Portal, das vom Bundesinnenminister während meiner Amtszeit verboten wurde, war es unglaublich schwer, an diese Daten heranzukommen, weil sie ein hohes Maß an Professionalität an den Tag gelegt haben, ihre eigene Kommunikation und ihre eigenen Daten zu kryptieren. Also man darf die linksextreme Szene gerade wegen ihres Fanatismus nicht unterschätzen, dass sie sich Professionalität in bestimmten tatgeneigten Bereichen aneignet. Natürlich habe ich diese Vorwürfe, dass man auf dem linken Auge blind ist, weil zu meiner Zeit wurden zwar viele Planstellen für das Bundesamt für Verfassungsschutz eingeworben. Ich habe mich selbst dafür stark gemacht, dass wir viele Planstellen brauchten, gerade für die Bekämpfung des islamistischen Terrorismus. Aber es wurde mir immer wieder zuvor gemacht, nur für diesen Bereich oder nur für den Bereich Rechtsextremismus, für den Bereich Linksextremismus ist nichts gemacht worden. Und ich glaube, auch wenn Sie heute in die Stellenpläne der Landesämter, vielleicht auch des Bundesamtes reinschauen, dürfte es viele unbesetzte Stellen im Bereich Linksextremismus geben. Abgesehen davon gibt es auch zu wenig Stellen und Planstellen zur Bekämpfung des Linksextremismus, sowohl bei der Polizeiseite als auch bei der Verfassungsschutzseite, weil es auch politisch nicht gewollt ist. Es war nicht gewollt, den Linksextremismus prioritär zu bekämpfen, weil, Sie können sich daran erinnern, über Jahre wurde gepredigt, die Gefahr kommt von rechts.
Welche möglichen technischen Kollateralschäden hat der Blackout von Berlin? Wilhelm Stock, früherer Ingenieur des Energiekonzerns RWE, erklärte Details des Stromausfalls, an die man im Allgemeinen nicht sofort denkt. Warum dauert die Reparatur der Infrastruktur so lange?
Das ist ein wirklich großes technisches Problem. Und da muss man einfach mal die Ausgangslage betrachten. Wir haben hier so eine Kombination aus Ölkabeln aus der Mitte der 70er Jahre, die irgendwo auf moderne VPE-Kabel übergehen, die wir dann seit Anfang der 90er Jahre einsetzen, die dann auch weiter in die Stadt gehen zur Energieverteilung. Und wie das bei einem Kabel so ist, in der Regel gibt es in der Mitte einen Kupferleiter und da gibt es dann verschiedene Materialien drumherum. Eins, was einem ganz klar einfällt, ist immer das Thema Isolation. Wir haben da 110.000 Volt, aber je höher die Spannung ist, desto mehr werden auch die Anforderungen an Feldsteuerung, so nennt man das, gestellt. So, und bei einem Ölkabel, wie der Name schon sagt, da haben wir ein Spezialöl als Isolator drin. Das wird in der Regel immer unter Druck gehalten, wird auch entsprechend der Druck immer überwacht, um Undichtigkeiten direkt zu erkennen. Und beim VPE-Kabel haben wir da vernetztes Polyethylen, ein Kunststoff. Wie wir das heute kennen, Kabel ist Kunststoff, läuft wunderbar. Das sind so die Kerne, über die wir reden, diese 5 Kabel, die da zerstört worden sind. Und wir haben natürlich noch einige Mittelspannungskabel dabei, diverse Steuerleitungen, was das Ganze auch nicht vereinfacht. Jetzt hat es gebrannt in der Mitte eines Kabels. Das heißt, wir haben da so ein paar Meter Kabel zerstört. Und um die zu ersetzen, müssen wir natürlich diese paar Meter Kabel ersetzen und müssen dann von dem Ölkabel aufs VPE-Kabel übergehen und irgendwo das VPE-Kabel auch wieder anflicken. So, und das heißt, wir brauchen dann mindestens 10 Verbindungsmuffen, so nennt man die in der Hochspannungstechnik, die dann wieder herzustellen sind. Klingt trivial, kennen wir irgendwo, wenn am Haus, an der Hauseinspeisung da der Energieversorger kommt und sagt, hey, wir schließen jetzt mal kurz an, ratzfatz, aufmachen, zumachen, fertig. Hier sieht das allerdings anders aus. Also hier hat man schon eine komplexere Vorgehensweise. Da muss man einfach sagen, wir müssen erstmal den Schaden begutachten, was ist da passiert und eine Strategie festlegen. Wie reparieren wir? Mit welchem Material? Wo sehen wir Verbindungen vor? Da muss man fragen, okay, haben wir Lieferanten dafür? Welche Dienstleister stehen zur Verfügung? Nebengewerke, Vorschriftenlage, Arbeitszeitgesetz, Verkehrslenkung, gegebenenfalls Beschaffungsvorgaben etc. Also das ist nicht so ganz trivial zu sagen, jetzt reparieren wir mal schnell. Das ist so das erste Ding. Das zweite ist, wenn wir die Dinger jetzt reparieren, wie groß wird der Platzbedarf sein? Und da muss man natürlich sehen, Platzbedarf und Randbedingungen. Bei solchen Hochspannungsmuffen, da müssen wir aufwendige Randbedingungen haben. Wir brauchen konstante Temperaturen deutlich über Null. Wir brauchen eine möglichst konstante Luftfeuchtigkeit. Der Arbeitsplatz, der muss fast klinisch sauber sein. Und wir müssen natürlich auch Platz haben. Das heißt, wenn wir irgendwo auf einer Kabelbrücke arbeiten, da haben wir viel Aufwand, um überhaupt erstmal die Möglichkeit herzustellen, so ein Ding reparieren zu können. Ja, und dann so eine normale Reparatur, ich nenne jetzt mal eine Zahl für eine Verbindungsmuffe, Ölkabel auf VPE-Kabel, die dauert so gut 30 bis 40 Stunden. Konstante Arbeit. So, das heißt also, wenn wir jetzt 5 Leitungen haben, könnten wir sagen, okay, dann arbeiten wir die hintereinander ab, dann sind wir bei 200 Stunden. Wir reden aber hier über 5 Tage, wo das repariert sein soll. Also muss die Reparatur parallel erfolgen. Das heißt also auch im Platzbedarf brauchen wir deutlich mehr, als wenn wir nur sagen, so jetzt reparieren wir mal Stück für Stück. Sie finden immer Fachleute, die politisch eine andere Einstellung haben. Sie finden immer irgendwelche Tippgeber, die sagen, Mensch, wenn ich das zu machen hätte, würde ich das da und da machen. Sie finden ja auch Veröffentlichungen zu dem Thema Sicherheit in der Infrastruktur, kritische Infrastruktur, die Kritisergebnisse. Sie finden solche neuralgischen Stellen eigentlich überall. Und wenn Sie irgendwo, ich nehme mal Beispiel Tesla-Fabrik, da kommt eine riesige Freileitung an. Von der Freileitung gehen 6 Kabel ab in Richtung Fabrik. Dann wissen Sie genau, okay, wenn ich da was machen will, Freileitungsmast umsägen ist zähe Arbeit, dauert sehr lange, aber Kabel und Feuer, hurra, funktioniert. Also das ist eine ganz simple Vorgehensweise, wo ich sagen muss, da braucht man kein Insiderwissen zu. Da braucht man einfach nur jemand, der dann vielleicht noch genau weiß, womit setze ich das Ganze denn in Brand, um einen möglichst großen Schaden zu erzeugen.
Mehr als 1 Million unerledigter Fälle lähmen die deutsche Justiz. Thomas Seibert, früherer Richter und Redakteur der Kontrafunksendung Der Rechtsstaat, analysierte die eigentlich unglaubliche Zahl. Reichen 1 Million Fälle überhaupt?
Die Zahl ist vermutlich viel, viel größer, wenn man sie nicht auf Strafsachen beschränkt, sondern Verwaltungs-, Sozialgerichts-, Finanzrechtsverfahren und vor allen Dingen Zivilverfahren mit einbezieht. Und das ist der Bereich, der den eben zitierten Bürger, wenn er denn was will von der Justiz, noch viel mehr drückt, belästigt und stört. In Strafsachen, muss man ja mal sagen, will der Staat vom Bürger was, von den Angeklagten. Und man muss schon sehr viel Gefühl für Gerechtigkeit im Sinne der allgemeinen Rechtsdurchsetzung haben, um zu sagen, ein offener Strafrechtsfall belästigt uns, beschädigt unser Verständnis vom Rechtsstaat. Aber die Million ist wohl unbestritten. Ich kann dazu nicht sagen, das entzieht sich dem Überblick eines Einzelnen. Also nach den Erfahrungen der letzten mindestens 5 Jahre, würde ich sagen, die Statistik wird verzerrt und in Anspruch genommen von einer Anzahl politisch motivierter Verfolgungen, die man sich vorher nicht hat vorstellen können. Das setzte mit den Corona-Verordnungsdelikten ein und wird jetzt fortgesetzt über sogenannten Kampf gegen Hass und Hetze mit staatlich systematisch erzeugter Anzeigenerstattung. Natürlich führt das zu einer Anzahl offener Fälle, die niemand beziffern kann. Dafür interessiert sich auch niemand. Die Länder schaffen neue Fälle, die sie im ordentlichen Verfahren nicht erledigen können. Das weiß eigentlich jeder Betrachter der Justiz. Und wer davon im Einzelnen profitiert, ist sehr unterschiedlich und hängt vom Durchsetzungswillen der Staatsanwälte ab. Man nimmt sich Gegenstand und Zeit selbst vor und erledigt, naja, normalerweise in der Tat, die Eingänge, die, wie man sagt, entweder zur Verhandlung oder zur Entscheidung reif sind. Entscheidungsreife ist ein wunderbares Stichwort für die gesamte Justiz. Und danach geht die Arbeitserledigung in jedem Dezernat. Strafsachen, Zivilsachen, was auch immer es sei, findet man Altlasten. Unerledigte, teilweise gigantische Fälle, bei denen man sich fragt, wird sie überhaupt jemals jemand erledigen?
Wie steht es um den Personalmangel in der Justiz?
Man sieht natürlich darauf, wer in welchem Dezernat wie viel erledigt. Und das ist unterschiedlich. Das hängt von den Personen ab. Aber das liegt nicht nur an den Personen, sondern an den Eingängen. Die können weder Gerichtsverwaltungen noch Richter selber steuern. Allerdings könnte es der sogenannte Gesetzgeber. Und der ist fleißig dabei, in jedem Jahr eine ungezählte Anzahl auch neuer Straftatbestände zu schaffen. Über EU-Verordnungen, über sogenanntes Nebenstrafrecht und über Verfolgungsmoden, zu denen ich auch Hass und Hetze zähle und Ähnliches.
Was wird aus den stillgelegten Nord Stream Pipelines in der Ostsee? Gibt es Aussichten, dass sie irgendwann wieder eröffnet werden, oder sehen Sie ihrer Verschrottung entgegen? Wir waren dazu verbunden mit Dr. Bertrand Malmondier, dem Anwalt der Nord Stream 2 AG. Gibt es aktuelle Hinweise zu den Tätern, die die Pipeline gesprengt haben?
Es gibt zurzeit 2 gefasste Verdächtige. Der in Polen gefasste wurde nicht ausgeliefert, hingegen der in Italien im letzten Sommer gefasste ist ausgeliefert worden nach Deutschland. Die Bundesanwaltschaft ermittelt, es sind 3 Straftatbestände, die hier in Betracht kommen. Einmal die verfassungsfeindliche Sabotage, dann die Herbeiführung eines Sprengstoffanschlags und die Zerstörung von Bauwerken. Die Ermittlungen laufen. Es ist davon auszugehen, dass es irgendwann zu einer Anklageerhebung kommen wird. Vermutlich ist das Hanseatische Oberlandesgericht in Hamburg zuständig. Es wird den Tatverdächtigen vorgeworfen, es sind insgesamt 7 ukrainische Staatsbürger, teils Militärangehörige, teils Zivilisten, dass sie in Deutschland eine Segeljacht gechartert hätten, die Andromeda, damit zum Tatort gesegelt seien und dann im September 2022 in der Nähe der Insel Bornholm eben die Sprengsätze, die Pipeline angebracht hätten, was dann eben zur Sabotage der Leitung geführt haben soll. Medienberichten zufolge soll angeblich auch der seinerzeitige Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee, Herr Saluzhny, heute Botschafter in London, den Anschlag geplant und koordiniert haben und sogar Präsident Zelensky soll darüber erfahren haben. Was davon stimmt oder nicht stimmt und ob es sich bei dieser Narrative um ein großes Ablenkungsmanöver handelt oder nicht, das gilt es eben jetzt mit den Ermittlungsbehörden weiter aufzuklären. Sie müssen wissen, dass jede Nord Stream Pipeline aus zwei Leitungen besteht. Wir reden also insgesamt von vier Leitungen, die wir jeweils mit A und B bezeichnen. Bei den Nord Stream 2 ist es so, dass nur eine Leitung intensiver beschädigt wurde, während die andere Leitung im Großen und Ganzen intakt ist und auch kurzfristig wiederbelebt werden könnte. Um das Ausmaß der Schäden präzise begutachten zu können, sind aber weitere Inspektionen nötig. Und das gestaltet sich aufgrund der EU-Sanktionen leider zurzeit nicht ganz einfach. Wir hoffen, dass in diesem Jahr 2026 entsprechende Sichtprüfungen vorgenommen werden können. Die Nord Stream 2 AG hat bereits im Oktober letzten Jahres gegen das 18. Sanktionspaket geklagt. Beim Gericht der Europäischen Union, da gibt es auch ein Aktenzeichen, T722/25. Die Klage stützt sich auf ganz unterschiedliche Rechtsgründe, angefangen damit, dass die Nord Stream 2 AG vor Erlass des Sanktionspakets gar nicht angehört wurde und dass der EU-Rat den vom Kantonsgericht Zug abgesegneten ordentlichen Nachlassvertrag mit den Gläubigern gar nicht gewürdigt hat, der den Geschäftszweck der Nord Stream 2 AG neu festgelegt hat. Hinzu kommen mannigfache andere Gründe, aber diese Klage ist, wie gesagt, anhängig in Luxemburg und wird in der nächsten Zeit verhandelt werden müssen. Was das Verbot russischer Gas- und Öllieferungen ab spätestens Ende 2027 betrifft, sieht es so aus, dass die EU das zwar proklamiert hat und ich glaube am 17. Dezember letzten Jahres auch im Parlament beschlossen hat. Es liegt aber noch keine Gesetzes- oder Rechtsform dazu vor. Das müssen wir abwarten. Geplant ist, glaube ich, eine EU-Verordnung. Wann die kommt und mit welchem Inhalt, steht da heute noch nicht so genau fest. Diese potenzielle Verordnung betrifft ja auch nicht nur die Nord Stream 2 AG, sondern letztendlich alle russischen Gas- und Ölproduzenten. Es gibt also genug potenzielle Kläger, die sich dagegen wenden könnten. Warum nun ausgerechnet US-amerikanisches Fracking-Gas gesünder sein soll als russisches LNG, das ist nicht wirklich beantwortbar. Aber wie gesagt, wir müssen abwarten, ob und in welcher Form eine Rechtsverordnung der EU dazu kommt.
Wie steht die deutsche Industrie zur Wiedereröffnung der Pipeline?
Die Unternehmen sind vorsichtig, sich politisch zu exponieren, aber hinter verschlossenen Türen hört man eigentlich unisono, dass es keine Alternative gibt. Wir sehen ja seit Jahren, zumindest seit 2022, die Entwicklung der Industriestrompreise in Deutschland im Vergleich zu anderen Industriestandorten, den USA voran, sind wir ja nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn ich die Industriestrompreise des letzten Jahres mir anschaue, in den USA um die 8 Cent die Kilowattstunde, bei uns 20 und mehr Cent die Kilowattstunde, da überrascht es nicht, dass es leider viele Insolvenzen gibt, beziehungsweise dass es eine Abwanderung der deutschen Industrie ins Ausland stattfindet. Die Zahl der Insolvenzen gerade in den energieintensiven Sektoren, also ich sag mal Stahl, Pharma und Chemie, ist erschreckend. Das letzte Beispiel, Domo Chemical in Leuna und Premnitz, hat einen Insolvenzantrag gestellt. Hinzu kommt ja noch, dass wir ja nicht nur russisches Gas verbieten, sondern dass wir die Atomkraft bei uns abgestellt haben, dass wir keine Kohle wollen. Also Klimaschutz vor Wohlstand findet irgendwann seine Grenzen. Und die ist leider erreicht in Deutschland.
In Berlin geht das Licht aus. Zehntausende Haushalte haben tagelang weder Strom noch Wärme. Und Berlins regierender CDU-Bürgermeister Kai Wegner geht mitten in der Katastrophe Tennis spielen, um den Kopf frei zu kriegen. Darüber sprachen wir mit Alexander King, dem Landesvorsitzenden des BSW in Berlin. Im Zentrum der Aufarbeitung stehen drei Politiker. SPD-Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD-Innensenatorin Iris Spranger und CDU-Bürgermeister Kai Wegner. Wegner und Spranger traten häufig gemeinsam auf. Doch Wegner erklärte kürzlich, er sei von Spranger zu spät über den Stromausfall informiert worden.
Ehrlich gesagt habe ich mich darüber schon die ganze Zeit gewundert. Es war ja immer die Rede davon, dass die Innensenatorin um 6 Uhr morgens am Samstag über den Brand vor Ort informiert wurde. und der regierende Bürgermeister, ihr Chef, erst nach 8 Uhr. Also da liegen 2 Stunden dazwischen. Und das habe ich mich schon die ganze Zeit gefragt, wie das sein kann, dass der regierende Bürgermeister 2 Stunden später als die eine der zuständigen Senatorinnen von der ganzen Sache erfährt. Er wirft Fragen auf. Diesen Fragen würde ich auch nachgehen. Wenn das wirklich so ist, dass hier versucht wurde, wie Sie das in Ihrer Anmoderation ja angedeutet haben, also hier Geländegewinne zu machen auf Kosten der Opfer dieser Katastrophe, dann wäre das wirklich nicht gut.
Wer sind die dahinterstehenden Terroristen?
Man weiß nicht, ist es eine Gruppe oder sind es mehrere? Fest steht, dass seit 2011, seit nunmehr 15 Jahren, diese Leute völlig ungestört, mit fast dem Eindruck, ihre Anschläge vorbereiten und durchführen können. Wir haben jetzt in diesem Fall, wie gesagt, 100.000 Betroffene. Es gab auch mindestens einen Todesfall in dem Zusammenhang mit diesem jüngsten Anschlag. Und ich finde es schon problematisch, muss ich sagen, und auch eigentlich nicht nachvollziehbar, dass es in all den vielen Jahren überhaupt kein einziger Verdächtiger überhaupt auch nur ermittelt wurde. Und es ist ein bisschen Verwirrspiel. Wir haben ja jetzt unterschiedliche Gruppen, die sich da zu Wort gemeldet haben, auch gegeneinander. Dann gab es zwischendurch den Versuch, das irgendwie abzulenken auf so einen Verdacht russische False-Flag-Aktion. Das steht ja irgendwie auch noch im Raum, wenn man den Text durchliest, also wenn man sich das antun möchte. Ich komme ja selber auch aus dem linken Spektrum, also da kommt mir einiges bekannt vor von der Denke, also nicht von der traditionellen Linken jetzt, aber von dem, was ich aktuell so unter dem Eindruck der Klimahysterie und so als neue linke Strömung etabliert hat. Das kommt politisch-ideologisch irgendwie aus dieser Richtung, aber wir wissen nichts über die Leute, das muss man einfach sagen und das ist auch ein Problem.
Wie steht es um das Verständnis der Linken, die ja auch gern mit körperlicher Gewalt gegen ihre politischen Gegner vorgeht?
Ich finde, dass die Linke und auch die Grünen zum Teil ein wirklich sehr problematisches Verhältnis zur Meinungsvielfalt, Meinungsfreiheit, Demokratie insgesamt haben, dass sie teilweise sehr absolut denken und andere Meinungen nicht gelten lassen. Und das finde ich sehr schwierig und es äußert sich auch an ganz vielen Punkten. Also wir haben in Berlin ein sehr stark ausgebautes Netz an Meldestellen, wo man unliebsame Meinungen melden kann, die nicht justiziabel sind, aber die eben, sag ich mal, nicht dem Mainstream entsprechen und in Behörden, getragen auch durch sogenannte NGOs und so weiter. Das ist nur ein Beispiel, also warum ich da Probleme hätte, wenn jetzt ausgerechnet diese Konstellation dadurch nach vorne käme. Es muss auch nicht sein. Also ich meine, natürlich gibt es auch noch die AfD, die wird natürlich von sowas auch profitieren, davon, dass jetzt mit dem relativ schlechten Krisenmanagement und diesen Folgeerscheinungen, jetzt der Auseinandersetzung um das Tennisspiel und welcher Senator war am schnellsten vor Ort und so weiter, davon wird natürlich möglicherweise auch die AfD profitieren. So wie sich die Parteien in den letzten Jahren aufgestellt haben oder in den letzten Monaten, jetzt auch aktuell, kann ich mir sowas nicht vorstellen, nein. Also eine Unterstützung für eine Bürgermeisterin, die jetzt von der Linken oder von den Grünen käme, oder ein Bürgermeister in dem Fall dann, das fände ich sehr schwierig. Ich finde schon, dass Kai Wegner jetzt zum wiederholten Mal eigentlich sehr deutlich gemacht hat, dass er nicht geeignet ist als regierender Bürgermeister, dass er das auch eigentlich gar nicht richtig will. Das ist so das Gefühl, finde ich, was man immer hat. Also er ist zwar gerne wichtig und präsentiert sich vor den Kameras, aber eigentlich hat man nicht das Gefühl, dass er das wirklich will und man weiß auch gar nicht genau, was er damit will. Also es gibt eigentlich gar kein politisches Projekt, was sich mit ihm verbindet, außer der Verwaltungsreform, die immer wieder angeführt wird, die aber, glaube ich, jetzt bei den Bürgern nicht praktisch ankommt. Also insofern, ja, wahrscheinlich ist er schon noch bis September regierender Bürgermeister. Und man muss dazu sagen, die CDU hat keine sehr dicke Personaldecke. Also möglicherweise wird er auch wieder Spitzenkandidat. Einfach deswegen, weil niemand anderes in Sicht ist.
Grönland soll Teil der USA werden. So lauten die jüngsten Pläne von US-Präsident Donald Trump. Der Journalist und Dokumentarfilmer Dirk Pohlmann hat Grönland immer wieder bereist. Er berichtete von seinen Erfahrungen und gab eine Einschätzung zu den Ambitionen der USA. Was war Camp Century?
Camp Century war der Versuch, so eine Dr. Seltsam unterirdische Stadt zu bauen und hatte als Energieversorgung ein Nuklearkraftwerk. Und dieses Nuklearkraftwerk, das haben sie dann rausgenommen, aber den ganzen Müll dazu haben sie dagelassen. Das ist nicht der Hauptpunkt. Der Punkt bei den Grönländern ist eher, dass in den 60er Jahren eine B-52 mit 4 Wasserstoffbomben an Bord in der Luft explodiert ist. Eine der Bomben ist immer noch nicht aufgefunden worden und eine ist nicht explodiert, aber der Sprengkopf hat sich verteilt über das Eis in der Umgebung von der Basis Thule, wie sie damals hieß. Und das hat Grönländer verstrahlt, das hat die Gegend verstrahlt. Das ist dann abgeräumt worden. Und man sollte dazu wissen, dass die Amerikaner eigentlich zugesagt hatten, keine Atomwaffen dort zu haben. Und dann war aber klar, sie hatten logischerweise Unmengen dort. Und es gab noch ein Projekt Iceworm. Das war der Versuch, eine Interkontinentalraketenabschussbasis für 600 Abschussplätze im grönländischen Festlandeis zu installieren. Das hing mit Camp Century zusammen, hat aber nicht funktioniert, weil die Gletscher in Grönland ständig in Bewegung sind. Man kann also, hat keinen stabilen Grund, um da irgendwas reinzubauen. Auch für die Chinesen ist Grönland nicht rasend interessant. Die interessiert vielmehr der Weg, das ist die sogenannte Nordostpassage. Also das heißt, das ist, wenn man sich den eurasischen Kontinent vorstellt, dann fängt man irgendwo in China an, sagen wir in Shanghai oder Guangzhou, und fährt dann linksrum um Eurasien durch die Beringstraße auf der Nordseite Russlands entlang. Dieser Wasserweg ist jetzt möglich, der wird immer länger befahrbar durch die Klimaerwärmung, die ja in der Arktis ungefähr viermal so stark ist wie sonst in der Welt. Man kann jetzt schon deutlich länger in der Arktis unterwegs sein mit Schiffen niedriger Eisklasse, das ist der Punkt. Also das heißt, dort ist immer noch Eis im Wasser, aber Eisklasse 1 sind zum Beispiel 50 Zentimeter lockere Schollen, da gibt es extra Schiffe für, die das gut schaffen. Gibt es jede Menge Containerfrachter, es sind jetzt auch Containerfrachter schon unterwegs gewesen. Die Russen haben eine Flotte gigantischer nuklearer Eisbrecher, die den Weg auch zu späteren Zeitpunkten freihalten können. Man kann von Mai bis Oktober, kann man sagen, und absehbar das ganze Jahr wird man sich dort bewegen können. Und das interessiert insbesondere die Chinesen, weil sie von dort in einer sehr kurzen Seereise von China nach Europa ausliefern können. Europa dann zum Beispiel Duisburg-Rheinhafen, der größte Inlandsüßwasserhafen der Welt, ist ein wichtiger Standort, da geht es auch über Eisenbahn hin. Das ist das Interesse. Und die Arktis wird deswegen aus diesem Grund, nicht wegen den Gewässern um Grönland herum, sondern um den Gewässern um Russland herum, die natürlich die Russen gut verteidigen können, die aber nach den alten Regeln des bedeutendsten geopolitischen Strategen Mahan ist die Marine dazu da, diese Schifffahrtswege zu kontrollieren und zu sichern. Und er hat ja darauf hingewiesen, dass es keine einzige Hegemonialmacht gab, die nicht die größte Seemacht war. Die Amerikaner werden alles daran setzen, Grönland zu bekommen, davon gehe ich aus. Die Bevölkerung in Grönland will das überhaupt nicht. Das sind noch nicht mal 5%, die dafür sind. Es gab Abstimmungen dazu. Die Grönländer, die möchten eigentlich unabhängig sein. Die wollen nicht zu Dänemark unbedingt gehören, aber sie würden das gerne so dazwischen nutzen, auch dass die Amerikaner jetzt Interesse haben. Aber Trump ist nicht berechenbar. Trump, wir haben ja gesehen, er ist angetreten als Friedenspräsident. Wenn man sich jetzt anguckt, was da kommt, ist jeden Tag eine neue Überraschung. Und es ist auch in etwa das Ende der außenpolitischen Glaubwürdigkeit der USA.
In unsteten Zeiten wie diesen flüchten Anleger gern in harte Werte, darunter auch Edelmetalle wie Gold und Silber. Der aktuelle Silberpreis liegt bei knapp 77 US-Dollar und damit etwas unter dem Allzeithoch vom Dezember 2025, als die Feinunze zwischen 81 und 83 Dollar wert war. Im Gespräch mit dem Unternehmer Horst Lüning ging es um den Silberpreis und die dahinterstehende Geopolitik.
Wir müssen beim Silber ein bisschen in die Vergangenheit zurückblicken. Wir hatten schon mal zwei Bewegungen beim Silber, die extrem hoch stiegen und sehr schnell wieder zurückgingen. Das lag daran, dass dieses Silber im seltensten Fall physisch gehandelt wird, sondern vor allem als Papierkontrakte gehandelt werden. Also da schließen Leute Preise auf die Zukunft ab, weil sie zum Beispiel für eine Fertigungsindustrie in 3 Monaten ein Silber zu einem bestimmten Preis haben wollen und dann schließen sie das dafür ab. Das ist eine vernünftige Sache, wie man solche Papierkontrakte nutzt. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Leute, die wetten damit. Die gehen als Spielcasino sozusagen. Und da ist einer der größten Veranstalter, ist die COMEX in New York, wo diese Papierkontrakte, ein Kontrakt entspricht immer 5000 Unzen Silber, gehandelt werden. Und von diesen ganzen Papierkontrakten, aber auch Wetten auf diese Kontrakte, man kann das noch mehrere Stufen weitertreiben, gibt es so 300 bis 400 Mal mehr Papiersilber, als es echtes Silber gibt. Und wenn es jetzt zu Engpässen im Silber kommt, dann spielen die Silberpreise Achterbahn, genau wie wir das jetzt gerade sehen. In der Vergangenheit war das nicht schlimm. Die Comex hatte riesige Silberlager und man konnte daraus immer liefern, wenn einer sagte, ich möchte jetzt also nicht das Papier in Geld abgegolten haben, was ich meine Wette gewonnen habe, sondern ich möchte tatsächlich Silber ausgeliefert bekommen, wie dieser Fertiger aus der Elektronikindustrie zum Beispiel, dann hat das alles funktioniert. Heute sieht das anders aus. Silber ist knapp. Der Silberpreis wird an der COMEX am Ende des Handels gefixt und dann gibt es einen offiziellen Silberpreis für die Welt. Zumindest war das so in den letzten Jahrzehnten. Mittlerweile spielt der Silberpreis von der Shanghai Gold Exchange eine weitaus höhere Bedeutung oder spielt größere Rolle. Und zum Jahresende versucht man, diese Silberpreise niedrig zu halten, damit gesamten automatischen Handelssysteme und auch die Boni der Banker zum Jahresende vernünftig ausgehen und der Silberpreis niedrig ist, weil man dort im Finanzsystem auf niedrige Kurse gewettet hat. Und zwar in hunderten Millionen und Milliardenweise hat man dort auf niedrige Kurse gewettet. Und jetzt wird aber Silber verlangt und auf einmal kann man nicht liefern, wird mehr geboten, die Preise gehen hoch, Und auf einmal sagt einer, das ist aber schlecht, jetzt mache ich aber ganz viele Miese auf meiner Bilanz, jetzt spekuliere ich das Silber mal wieder nach unten. Man geht sozusagen short im Silber und sagt, dann und dann in der Zukunft ist Silber für mich nur noch so und so viel Geld wert und das drückt dann den Preis. Und dann kam raus, geht doch nicht so, dann sprang der Preis wieder hoch, dann haben die mit Shorts nochmal nachgeschoben und sogar zum Jahresende gab es da Schwankungen von 10-12% pro Tag. Eine unvorstellbare Menge an Kontrakten, die dort gehandelt wurden, die sonst zum Jahresende in dieser sogenannten Ghost Week, wo also fast nichts zwischen Weihnachten und Neujahr los ist, wurde da eine ganze Menge getan, um diesen Silberpreis in Anführungszeichen zu kontrollieren. Und jetzt kam der andere noch dazu, das geopolitische Problem. Das kann jetzt damit zu tun haben, weil höhere politische Spannungen weltweit führen zu Knappheiten in den Logistikketten. Das kann eine Beeinflussung dort ausmachen. Aber aus meiner Sicht ist es kein zwingender Zusammenhang.
Im November haben die USA Silber als kritische Ressource definiert. Welche Folgen hat das?
Diese kritischen Metalle, die werden von den Regierungen weltweit so benannt. Und die Chinesen sind an dieser Stelle auch unterwegs, weil sie nämlich jetzt zum 01.01.26 die Auslieferung von Silber aus China heraus schlichtweg verboten haben, nur mit Genehmigung des Wirtschaftsministeriums. Und das war jetzt wahrscheinlich eine Retourkutsche auf die Amerikaner, die gesagt haben, hier kritisches Metall. Und damit war diese chinesische Entscheidung für die Amerikaner noch ein Verstärker. Und das Kritische daran ist halt, wofür setzt man Silber ein? Silber wird auf der einen Seite sehr stark für die Elektronikindustrie eingesetzt und das schon sehr, sehr lange. Und wenn man sich dann so einen modernen Flugkörper ansieht, dann enthält der Silber-Zink-Batterien. Und da ist eine erhebliche Menge Silber drin, dass man also in einer so einer Rakete, die man verschießt und dann kaputt ist, hat man da mehrere Kilo bis zig Kilo Silber drin für diese Batterien.
Das war der Wochenrückblick beim Kontrafunk, werte Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Heute um 20.05 Uhr gibt es für Sie Weltmusik bei Argos Ohren. Wir hören uns wieder am 17. Januar zum nächsten Wochenrückblick. Bis dahin, machen Sie's gut. Ihr Robert Mayer.